Zwei Brüder mit einer Mission, dein Coaching-Business zu revolutionieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Die Coaching-Revolution. Heutzutage werden Informationen inflationär. Jeder kann alles googeln. Experten, die ihren Klienten helfen können, Informationen nach einem roten Faden zu implementieren, sind umso mehr gefragt denn je. Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
Habt ihr Fragen am Start?
Gerne. Ich starte vielleicht mal mit der Anfangsfrage. Was sind denn so zwei, drei Dinge, die du Leuten, die gerade so anfangen und nebenbei auch angestellt sind, aber gerne ein eigenes Coaching-Business aufbauen möchten, was sind so zwei, drei Dinge, wo du sagst, fokussiert euch auf jeden Fall drauf und vor allem wegen der knappen Zeit, worauf nicht fokussieren? Das wäre sehr spannend.
Ja, wenn man nebenberuflich startet, dann muss man natürlich das Maximale rausholen aus der wenigen Zeit, die man halt hat. Das heißt, man muss sich eigentlich noch viel mehr um Sales und Marketing kümmern, als man sowieso schon muss, weil man hat ja nur eine begrenzte Zeit des Tages Zeit, um überhaupt Kunden zu gewinnen. Und es bringt da noch weniger, sich über viele Konzepte Gedanken zu machen, sondern einfach sofort loslegen. Einfach schauen, dass man Kontakt aufnimmt mit der Zielgruppe, in Gespräche kommt, rauskriegt, was die so brauchen und erste Testkunden vielleicht gewinnt. Wenn man noch nicht weiß, wie man Testkunden gewinnen kann, da haben wir auch einen Kurs für, blenden wir hier die Domain ein. Und dann einfach in diesen Kontakt halt treten, die Probleme identifizieren, Kunden abschließen, mit denen arbeiten. Und dann, wenn man halt eine Zeit lang nebenbei Geld verdient, kann man ja langsam auf halbtags runtergehen und irgendwann halt vollständig kündigen, wenn es halt läuft, ja. Also dadurch, dass man ja noch begrenzter Zeit hat, muss man die halt noch intensiver irgendwie nutzen. Und dann geht's halt gar keine Zeit mehr, um irgendwie so einen Quatsch zu machen wie, oh, welche Farbe soll mein Logo haben? Was sind noch so Sachen, mir fällt das gar nicht mehr ein, weil ich so...
Welcher Webseitenanbieter oder so?
Welche Webseitenanbieter, wo soll ich die Webseite hosten? Oder oh, kann ich das jetzt hier posten? Oder was denkt dann mein Kollege oder so? Ja.
Oder die Oma, die das sieht.
Genau.
Oder
so. Ja. Ich hätte eine Frage, die vielleicht sogar ziemlich gut darauf aufbaut, die ich ohnehin fragen wollte. Und zwar, wann würdest du denn sagen, also du hast gerade gesagt, der Kern soll auf jeden Fall Marketing, Vertrieb gerade am Anfang sein. Aber wann ist dann der richtige Zeitpunkt, um auch überzugehen und zu sagen, ich investiere jetzt in Branding-Maßnahmen, wo ich dann wirklich sage, hey, jetzt mache ich Logo, jetzt brande ich meine Sachen.
Ja, wenn man schon fünfstellige Monatsumsätze macht.
Okay.
10.000 bis 30.000 Euro, dann kann man so sich zum ersten Mal mal Gedanken um Branding machen. Mhm. Ich meine, wir sahen ja selber aus wie die absoluten Vollidioten eigentlich am Anfang. Ja? Wir haben da selber gar keine Selbstreflexion gehabt, zu merken, wie kommen wir denn rüber in irgendwie Videos. Und das hat ja auch bei uns ein bisschen gedauert, bis wir ein bisschen professioneller waren. Weißt du, am Anfang hat Andreas ja diese Igelfrisur, ja, ich auch. Und haben sich einige darüber lustig gemacht. Und ja, dann haben wir irgendwann halt später mal so in bessere Fotoqualität investiert und so.
Okay,
ein bisschen seriösere Outfits.
Genau, so Fotoshootings oder Logos, dann generell Branding-Maßnahmen. Sagst du so, wenn das Teamaufbau anfängt oder
ja, genau.
10, 30k, so ja. In der Range. Okay.
Wenn man einfach professionell arbeiten will. Ja, also man muss ja natürlich heute jetzt nicht starten und Sales-Calls im Feindrip-Unterhemd machen, ist klar. Das macht keinen Sinn, aber... Es ist jetzt nicht das Allerwichtigste auf der Welt, dass man direkt perfekt aussieht. Von Sekunde 1 an, vom Marketing her. Solange es ja nicht so richtig negativ halt ist. Ne? Aber das machen die wenigsten ja. Also jeder hat ja so eine Grundahnung, was sollte man anziehen. Also nicht im neongrünen Pullover Sales Calls machen.
Vielleicht auch eine Frage nochmal für Leute, die erst anfangen und auch ein Offering haben, wo sie mit einer Passion dahinter sind. Also ich biete Karriere-Coaching für Frauen an.
Ja.
Wie hast du das gemacht am Anfang? Also wie bist du mit Ablehnung auch umgegangen, wo ihr noch nicht sehr bekannt wart, von Leads oder auch unter Social-Media-Posts? Also hat dich das getriggert oder wie bist du einfach mit dieser Ablehnung auch umgegangen, mit blöden Kommentaren?
Ja, man muss erstmal verstehen, dass nicht jeder... der perfekte Kunde für einen selbst ist. So, und je schneller man das halt realisiert, desto weniger schlimm ist es auch, mit Ablehnung halt umzugehen. Es gibt immer Leute, also auch Frauen, die gerne Karriere machen möchten, die dann bei dir buchen würden. Ja, du musst einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und bis dato, wenn du irgendwie Ablehnungen erfährst, bist du halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort bei der falschen Person, die da gerade keinen Bedarf hat. Und das ist auch gar nichts Schlimmes, ja, es ist kein Weltuntergang, ja, du hast den Kunden vorher schon nicht gehabt, ja, das hast du immer noch nicht. Dementsprechend ist das ja keine schlimme Sache, aber irgendwann realisierst du halt, es gibt diese Leute, die gerade den Bedarf haben, in deiner Zielgruppe sind und gerne mit dir arbeiten wollen würden Und wenn du dann auf die mal triffst, ja, dann hast du auch viel Selbstbewusstsein, hey, ich kann nochmal so eine Person finden und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann ist es halt irgendwann so, dass es emotional eigentlich gar nicht mehr triggert. Ja, zum Beispiel irgendwie negative Kommentare oder wenn einer sagt, ja, das ist jetzt nicht für mich relevant, dann mache ich mir keine Gedanken drüber. Da denke ich mir halt, ja gut, dann irgendjemand anders wird halt das, was ich jetzt hier gemacht habe, irgendeinem wird das helfen. Das heißt, ich mache irgendeinen Inhalt, ein Video und ich weiß, hey, das ist jetzt für meine Zielgruppe wichtig und das hilft denen, ja, dann ist mir egal, wenn das jetzt jemand anders sieht, der nicht in meiner Zielgruppe ist, der versteht das dann vielleicht nicht, das ist mir aber dann auch egal. Und diejenigen, die in meiner Zielgruppe sind, die feiern das dann halt. So, das heißt, man muss einfach nur dafür sorgen, dass es auch bei denen landet. Und dann findet man halt Mittel und Wege, um das immer zu gewährleisten. Ja, der YouTube-Algorithmus findet ja auch diesen Weg oder der TikTok-Algorithmus, der findet ja den Weg, hey, wo sind die Leute, die das interessiert? Und je öfter man das macht, desto besser wird man da drin. Das heißt, am Anfang ist man halt einfach auch schlechter drin und da muss man sich aber auch keinen Kopf drüber machen. Weil am Anfang weißt du, kannst du es gar nicht wissen. Ja, irgendwann erkennst du ganz genau. Ich habe manchmal irgendwie dann bin ich unterwegs und dann denke ich mir, der sieht so aus wie jemand, der potenziell bei mir Kunde sein könnte. Ja, der verhält sich so, sieht irgendwie schon so gekleidet aus und so. Und dann weiß man direkt, hey, was machst denn du? Und dann ist er tatsächlich irgendwie ein Agenturinhaber. Man hat dann wie so einen siebten Sinn irgendwann. Ja, also man muss sich ja gar keinen Kopf machen, wenn man das am Anfang hat. Ja, Augen zu und durch an der Stelle einfach. Einfach die Ablehnung akzeptieren, die gehört ja dazu.
Ich habe auch noch mal eine Frage, um dich auch noch mal ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Und zwar würde mich mal interessieren, ich meine, du hast ein Coaching-Business aufgebaut und mich würde einfach mal interessieren, hast du selber jetzt auch noch Coaches? Wenn ja, in welchen Bereichen, um dich weiterzuentwickeln? Oder bist du an dem Punkt angekommen, wo du sagst, reicht dir?
Ja, ich hab Fitness-Coach, der mich halt unterstützt und da ein bisschen drüber schaut. Ich habe halt Berater zu allen möglichen Spezialthemen immer wieder. Ne, wir haben auch zum Beispiel Real-Agenturen, mit denen wir arbeiten, die uns dafür sorgen, dass wir diese TikTok-Inhalte in der Menge auch produzieren können. Ich habe allgemein viele Berater zu, also wie gesagt, zu irgendwelchen Sonderthemen, ne, wo man immer wieder mal sich einen Rat eben holt, sei es irgendwelche rechtlichen Themen oder PR oder whatever.
Für dich persönlich jetzt außerhalb von der Firma vielleicht?
Ja, also im Fitness- und Gesundheitsbereich, ja. Das so hauptsächlich und sonst habe ich eigentlich alles ganz gut im Griff, denke ich. Ja. Okay. Das sind so die Schwerpunkte. Also ich brauche jetzt keinen Coach, der mir also Persönlichkeitsentwicklungscoach oder so, weil ich denke, ich habe mich schon ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren, aber keine Ahnung. Ja, das ist so halt so Hauptding, Gesundheit und Fitness. Da ich auch lang was davon habe.
Ja, was mich vielleicht noch insbesondere interessieren würde, weil es mich selbst betrifft, aber sicherlich auch viele Baudeckkunden oder andere junge Gründer.
Ja.
Anfangs, du kennst das sicherlich selbst, hat man noch so einen richtigen Enthusiasmus und überall shiny objects. Ich will jetzt durchstarten. Ich finde, es ist alles super geil, super neu. Und dann kommen Prozesse, Systeme, was ja auch gut ist. Aber dadurch wird es auch langweiliger. So, und wie schaffe ich jetzt diesen Kompromiss, also oder den Spagat, formuliere ich es mal so, zwischen ich steigere mich da rein, finde es alles super nice und habe dieses Enthusiastische in mir zu den langweiligen Systemen und Prozessen, wo ich einfach nur noch Bewährtes immer wiederhole.
Ja, irgendwann ist es halt, also wenn du halt erfolgreich sein willst, dann willst du ja auch konstant erfolgreich sein. Das sollte dann halt nicht immer nur funktionieren, wenn du wie bei einer Achterbahn irgendwie mal immer wieder Action-Parts hast und dann ist mal ein bisschen ruhiger. Sondern du willst ja irgendwie ein konstantes Niveau beibehalten. Das Leben ist halt kein Sprint, sondern eher Marathon, würde ich mal sagen. Und da muss man sich halt auch seine Energie halt irgendwie einteilen. Und wenn ich jetzt jede Woche einmal voll krass viel hätte und dann wieder gar nichts und dann wieder total übertrieben viel, dann wäre mir das halt auch, das ist halt unentspannt irgendwie, ne? So, und gleichzeitig ist es natürlich ein bisschen langweiliger, aber du musst ja die Action musst du ja nicht in deinem Business suchen, sondern die Action kannst du ja auch in allem anderen suchen, ja? Geh halt Skifahren oder so oder mach irgendeinen Sport, den du geil findest. Oder keine Ahnung, spiel auf der PlayStation irgendwelche Videospiele, um deine Action dann zu haben. Aber ich würde jetzt nicht wollen, dass mein Einkommen von viel Action abhängig ist. Weißt du, was ich meine?
Klar, weiß ich, was du meinst. Es ging mir auch gar nicht so wirklich um die Action. Ich verstehe, da so, sieht man eine Parallele. Aber ich weiß nicht, vielleicht frage ich mal so, wenn ihr jetzt was Neues startet, ein neues Projekt oder habt ihr jetzt auch Business.de, Learning Suite, hast du das noch, dass es sich so neu anfühlt, dass es sich, also dass du noch richtig, wie beschreibt man dieses Gefühl? Oder weißt du, hey, was ich mache, wird funktionieren?
Nee, das ist so, ich weiß, was ich mache und weiß, dass das funktionieren wird, weil ich einfach halt diese Grundsätze vom Business genau wieder eins zu eins anwende, so. Wenn ich jetzt keine Ahnung hätte, was ich tue, dann wäre das ja für mich aufregend, weil ich muss ja rauskriegen. So, aber ich weiß ja, was ich machen muss, deswegen ist es auch nicht aufregend. Wenn es ja nicht für dich aufregend, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du zum ersten Mal eine Lasagne kochst, ja, ne, dann ist das aufregender, wie wenn du es schon 30 Mal gemacht hast. Weil du weißt ja, was du zu tun hast. Und dieses Gefühl ist dann halt einfach nicht mehr so da. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Die Lasagne schmeckt ja trotzdem. Und das Business läuft dann halt auch, weißt du?
Alles klar, danke, ja.
Um nochmal auf das Gesundheitsthema zurückzukommen, Markus. Ja. Wir haben uns natürlich gefragt, in so einem ganz busy Alltag, wie hältst du sozusagen auch dich körperlich fit? Was isst du am Alltag? Hast du einen Koch, der für dich kocht? Oder wie können wir es uns vorstellen, gleichzeitig Business zu machen, viel beschäftigt zu sein und trotzdem gesund zu leben?
Ich hatte zeitweise mal einen Koch gehabt, der dann für mich halt das Essen gebracht hatte und so. Das eine Alternative, die man machen kann, das war gut. Jetzt gerade habe ich so, stelle ich immer bei Prep My Meal. Die haben mich sogar angeschrieben, weil die gesehen haben, Markus Baulig bestellt da die ganze Zeit. haben die gesagt, ach krass. Und das ist eigentlich ganz gut. Also es funktioniert gut für mich. Ich schaue halt einfach, dass das, was ich halt esse, gute Qualität dann halt irgendwo hat. Ne? Und ich esse auch häufig in Restaurants. Und ich kenne mich halt ein bisschen aus jetzt mit Kalorienzählen. Ja, ich muss das, dem Max muss man es ja nicht erklären, der kennt sich auch damit aus.
Na, Kalorienzählen nicht. Bei mir ging immer nur maximal.
Echt, ja?
So viel, wie du essen konntest, okay, ja.
Also hast du nicht so nicht getrackt oder so? Macht das nicht?
Nee.
Braucht man das nicht, um Olympia zu gewinnen oder was?
Nee.
Ah, gut.
Also Ruderer nicht, da muss einfach nur maximal
man viel muss einfach essen. Nur möglichst viel essen und möglichst viel rudern, ja.
Ja, und natürlich auch hohe Qualität, also genau das Gleiche.
Ja, also genau, einfach qualitativ hochwertiges Essen ist, glaube ich, so das Entscheidende. Und dass man halt schaut, dass man immer Sport macht. Also ich plane mir das schon ein, welchen Tagen ich wann Sport machen will. Und da lasse ich mich dann auch nicht von abhalten. So. Dann arbeite ich halt nicht, dann mache ich den Sport und konzentriere mich da drauf und fertig. Weil es ist ja wichtiger, dass der Körper gesund ist, wie irgendwie mal noch einen Termin mehr zu machen, ehrlich gesagt. Und wenn man dann, also ich habe da so wirklich, ich habe da so eine App, wo das halt notiert ist und man sieht, dass ich die letzten 6 Jahre jede Woche Sport gemacht habe, außer in den Wochen, wo ich jetzt wirklich mal krank gewesen bin. Das mache ich dann auch mit Absicht nicht, damit ich dann nicht irgendwie, keine Ahnung, mir eine Herzrhythmus-Krankheit, Störung oder so da einhandle beim Sport oder so. Und wenn man darauf achtet, dann geht's eigentlich schon klar. Ich habe auch nie gespart beim Essen. Also immer in das Beste investiert halt, was ich für gut empfunden habe halt. Ja?
Also Essen, guten Return on Ad Spend.
Genau, ja. Der ROAS, der Return on Food ist da. Return on Calories.
Wie ist das so bei dem im Urlaub? Ich glaube, das war auch noch eine Frage so aus der Runde. Du machst ja häufiger, man sieht dich ja auch ab und zu mal im Urlaub, beziehungsweise generell reist du ja viel. Ist Urlaub für dich so eine gewisse Routine auch geworden? Also hast du klare Routinen, hast ja quasi so und so viele Tage arbeitest du, dann machst du irgendwie so und so lange Urlaub oder ist es eher so ein bisschen, wie der Terminkalender das auch hergibt?
Wir haben ja das ganze Jahr schon geplant im Voraus. Also ich kenne ja schon alle Termine, das heißt, ich weiß auch, an welchen Zeitpunkten man da Urlaub machen kann. Und das ist aber auch schön systematisiert ein bisschen, klar. Also ich habe immer, egal wo ich hinfliege, Urlaub, schaue ich immer, dass der VIP-Service gebucht wird am Flughafen. Das macht es dann auch ein bisschen angenehmer zu reisen. Da wird man dann direkt zum Flugzeug gefahren, mit dem Auto und so. Ich habe da eine Packliste, wo ich immer alles perfekt draufstehen habe. Das heißt, das Packen dauert auch nicht länger als eine Stunde. Dann habe ich alles drin, für egal wie lange ich weg bin. Und ist eigentlich immer alles so systematisiert. Dann bin ich vor Ort und dann meine Freundin, die plant dann einfach immer, was wir da machen. Die informiert sich dann immer darüber, was gibt's an dem Urlaubsort für coole Möglichkeiten. Und organisiert die das. Ja, und ich entspanne dann. Genau. Und gehe dann einfach mit. Und manchmal habe ich dann mal vielleicht irgendwo zwischendurch einen Call. Weil meine normalen Termine, die ich jede Woche habe, die kenne ich ja. So, und das kann man halt schon gut planen. Das ist auch nicht viel.
Okay, das heißt, im Urlaub arbeitest du gar nicht so viel. Habe ich das richtig rausgehört?
Ja, ich versuche es zu vermeiden im Urlaub, ja. Also ein bisschen am Handy was machen, ist ja nicht jetzt so krass schlimm. Ja, also ich schaue schon, dass ich da entspanne. Auch wenn es die meisten halt nicht glauben, ja, aber ist so.
Ich hätte auch noch eine Frage zur Freizeit, die so ein bisschen daran anschließt. Ich kenne das von mir selbst, wenn ich so voll im Hustle-Modus bin.
Hustle-Modus, ja.
Hustle-Modus, klar. Und durchziehen. Und dann brauche ich manchmal so 2-3 Tage, wo ich gar nichts mache, um wieder aufzutanken, damit ich überhaupt wieder Gas geben kann. Weil sonst ist das so eine Abwärtsspirale, ne? Wenn du die ganze Zeit durchgezogen hast, irgendwann ist einfach Luft raus. Wie habt ihr das im Aufbau gemacht? Weil ich stehe immer so vor dem Kompromiss, so hey, du kannst nicht das Unternehmen vernachlässigen, weil du gerade im Aufbau bist, aber du musst auch so ein bisschen auf dich selbst achten und dir selbst Zeit für dich nehmen, um zu tanken. Habt ihr das gemacht, als ihr aufgebaut habt, Baulig Consulting, oder wie seid ihr da rangegangen?
Ja, ich habe im Grunde ja jeden Abend irgendwas Entspanntes gemacht, ne? Also ich habe jetzt nicht von morgens 9 oder 7 Uhr bis nachts gearbeitet. Das habe ich jetzt nie gemacht. Sondern immer geschaut, dass dann immer auch irgendwas am Ende des Tages bei rumgekommen ist, was halt auch cool war. Freizeittechnisch entspannt. Egal, was jetzt gewesen ist. Selbst wenn es nur mal... Wir haben früher zum Beispiel immer bei einem Kollegen gesessen, der auch bei uns gearbeitet hat. Und haben dann immer Nintendo Super Smash Brothers gespielt, Andreas Abend und ich und er. Das war auch immer eine coole Zeit. Haben dann da vielleicht noch ein bisschen über das Business geredet oder so. Oder waren abends in der Shisha-Bar, wobei das jetzt nicht das Gesündeste ist, um abzuschalten. Oder ganz oft waren wir auch irgendwo in der Therme und so, nach dem Feierabend.
Okay.
Also quasi, es ist wichtig, dass du immer diesen Ausgleich auch mit eintaktest, weil sonst bringt ja nichts, wenn du halt irgendwie ausbrennst, ne? Sondern es muss halt so laufen, dass es klappt.
Alles klar, also lieber konstant immer,
ja,
täglich.
Konstant immer, ja, täglich idealerweise irgendwie schon. Und
seine Zeit nehmen dann.
Und das dann auch genießen halt, ne? Weil wenn du jetzt dann auch nur wieder die ganze Zeit parallel irgendwas anderes halt machen willst, bringt es ja auch nichts. Dann ist es ja auch nicht
okay,
entspannt.
Ja, verstehe ich, alles klar.
Ja. Also wir waren auch im Urlaub zusammen in Dubai mit Kunden. Und ich bin original der am allermeisten da gechillt hat von allen. So.
Ja, hat Juran eben erzählt, hat er bestätigt, ja.
Die Kunden, die dabei waren, die haben dann teilweise nochmal aufs Hotelzimmer, haben da irgendwelche Calls gemacht und ich lag die ganze Zeit nur am Strand. Ich habe, was ist denn los? Muss ich jetzt noch ein Seminar geben, wie man Urlaub macht, oder?
Wir haben noch eine Frage zu Trends, KI, künstliche Intelligenz, Machine Learning.
Ja.
Wie gehst du generell mit Trendthemen um? Setzt du das sofort drauf oder wartest du das erstmal ab? Also wie gehst du generell mit Trendthemen und künstlicher Intelligenz um?
In der Regel sterben Pioniere ja mit Pfeilen im Rücken. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt immer als allererstes sich irgendwie auf ein Thema komplett draufschmeißen, sondern... ja, wir halten trotzdem halt ein Auge drauf und gucken, was sich da so entwickelt, welche Möglichkeiten das so bietet. Aber es ist jetzt nicht, dass wir jetzt komplett all in dann sofort da reingehen halt. Ne? Beispiel, wir haben jetzt ja den Werbetexter-Kurs gelauncht und haben uns dann auch angeschaut, okay, wie kann man jetzt KI nutzen, um bessere Werbetexte zu schreiben. Aber ich bin jetzt nicht in Panik verfallen, dass ich jetzt denke, oh, die KI wird jetzt alle Werbetexter der Welt ersetzen. Weil bis dato... ist halt eine Maschine jetzt nicht in der Lage, diese Emotionen genauso zu erfassen und zu triggern, wie das ein Mensch wäre. Es kann halt eine gute Basis dienen, um halt ein gutes Gerüst zu kreieren oder Marktforschung zu betreiben, aber halt das niemals jetzt so im Gänze irgendwie ersetzen. So. Und dasselbe, ich bin jetzt nicht der Erste, der jetzt mit Kunden irgendwie in der Virtual Reality ein Seminar halten muss, wenn noch keiner so eine Brille hat. Ja, wenn jeder das irgendwann hat, dann klar, ja, dann könnte das irgendwann mal interessant sein, sowas zu machen, aber vorher brauche ich mir jetzt keine großen Gedanken machen, weil jetzt ist es ja auch viel schwieriger, zu einem Zeitpunkt später gibt es ja schon wieder Software und so weiter, die das einem erleichtert, also warum soll ich jetzt diesen harten Weg gehen, alles da, was da neu kommt, irgendwie sofort kompliziert anwenden, lass das halt andere Leute machen, die dann ein bisschen ideologischer daran gehen und sagen, das ist jetzt das eine Ding, was jetzt funktionieren wird. Da gab es ja ganz viel in der Vergangenheit schon, Chatbots zum Beispiel, sollte ja mal das krasseste Ding im Marketing werden.
ChatGPT.
Ja, ChatGPT ist zum Beispiel ja ist eine KI dann, aber da muss man halt immer ein bisschen entspannt bleiben und gucken, was passiert, so wie sich das entwickelt. Also man sollte aber nicht weggucken, das ist halt wichtig. Aber das hat auch keine Relevanz für Leute, die jetzt, keine Ahnung, noch nicht mehr, also wenn du als einzelner Selbstständiger agierst, dann ist das erst relevant, wenn du, keine Ahnung, eine Firma hast mit Mitarbeitern und sechsstellige Monatsumsätze machst. Sonst sind diese Änderungen, denke ich, nicht so tragend. Zumindest für die meisten Branchen. Ja. Führungskräfte-Coaches, die werden so schnell nicht von der künstlichen Intelligenz ersetzt. Und die können nicht vorbeikommen und die Mitarbeiter sich anschauen.
In den letzten 2-3 Jahren, wo waren vielleicht so für dich auch, also klar, es ist ein Prozess gewesen, den ihr durchgemacht habt, auch auf euren eigenen Skalierung, aber wo waren vielleicht so 1, 2, 3 Schlüsselmomente, wo du sagst, das waren so Hebel, das waren so Schlüssel, wo ihr angesetzt habt, wo es ja die richtig viel bewegt haben, die richtig viel nach vorne gebracht haben?
Ja, halt interne Strukturen, vor allem im Vertriebsprozess, wie wir unser CRM halt eingerichtet haben, also unser CRM-System. Da haben wir im Grunde eigentlich mal, Andreas und ich, irgendwie so 2 Wochen so eine größere Umstellung gemacht. Und das hat dazu geführt, dass wir von 1 Million auf 2 Millionen Euro monatlichem Umsatz gekommen sind, auch konstant. Also ist danach nie wieder abgesunken, weil wir quasi das CRM so ein bisschen umgebaut haben, dass eigentlich alle Entscheidungen trifft für die Vertriebler, wen sie anrufen sollen, wen nicht. Und in der Form hat das auch sonst wahrscheinlich keiner bisher irgendwie aufgebaut. Also ich habe noch nie jemanden getroffen in den letzten Jahren, der das auch so macht wie wir. Und das ist eine größere Änderung, das heißt diese internen Strukturen, aber auch das ganze Marketing, wie wir Marketing denken, halt vom Branding her und auch wie wir Social Media nutzen, was den Output jetzt angeht, ist auch jetzt, glaube ich, eine ganz große, gute Änderung die letzten Monate, die immer wieder so den nächsten Sprung halt bringt. Das Ding ist halt, wenn du so ein, wir sind ja kein kleines, wendiges Speedboat mehr, ne, sondern eher wie so ein Tanker, das heißt, wenn du eine Änderung, Richtungsänderung halt einschlägst, dann dauert das halt ein bisschen, bis man sich da wieder bewegt und dann ist es halt immer so, dass wir heute was ändern und das hat vielleicht erst in ein oder in zwei oder in drei Quartalen so eine richtig krasse Auswirkung und das ist halt ganz, ganz spannend. Hat auch Jeff Bezos mal irgendwie in einem Interview gesagt, da hat er irgendwie, haben die ein Rekordquartal gehabt oder Rekordjahr und dann sagen die so, ja, aber das Ergebnis, was wir jetzt heute haben, ist, haben wir, weil wir vor 4 Jahren die richtigen Entscheidungen getroffen haben. So, und dann habe ich das, da dachte ich damals so, okay, hat man erstmal nicht so verstanden. Aber jetzt macht das halt für mich auch vollkommen Sinn. Das ist bei uns ja auch so ähnlich. Ne? Wir treffen heute eine Entscheidung, wir bauen heute, führen heute was ein. Und das ist, man merkt die Auswirkungen so richtig erst in 6 Monaten. Und da haben wir halt immer gute Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es auch in der Zukunft so sein wird, ob wir das Wachstum, also wir haben ja ein rasantes Wachstum hingelegt, das muss man natürlich erstmal halten. Aber wir arbeiten zumindest dran, dass es so bleibt.
Wo soll der Tanker in 10 Jahren stehen?
Ja, gute Frage. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Weiß ich nicht.
Ja, und zwar würde mich mal noch interessieren, so gerade jetzt im Bereich Coaching. Ja. Wenn man jetzt anfängt, ist man ja wirklich erstmal One-on-One-Coaching, macht sehr viel 1-zu-1, schaut erstmal, okay, wo sind die Muster, die sich da ergeben. Vielleicht da auch nochmal so ein Hinweis, ab wann sich lohnt, auf Gruppe zu gehen, ob sich überhaupt sinnvoll ist. Und ja, an welchen Stellschrauben man da das erkennen kann und drehen kann.
Ja. Du kannst ja als Coach, wenn du 1-zu-1 arbeitest, nur eine begrenzte Anzahl an Kunden halt bedienen, weil dein Tag hat ja nur 24 Stunden. Also kann man nur über 2 Wege skalieren. Entweder, dass der Preis immer höher wird. Ja, da gibt's Leute, die nehmen dann halt irgendwann extrem viel Geld für eine Einzelstunde. Oder indem man einfach sagt, okay, ich biete irgendeine Art Gruppencoaching an. So. Und man kann relativ einfach, wenn man mit vielen 1-zu-1 Kunden arbeitet, erkennen und man hat eine homogene Zielgruppe, also die haben ähnliche Probleme, was diese Probleme sind und daraus basierend eine Art Gruppenformat entwickeln, wo man immer so das erste Problem löst, das zweite größere Problem, das dritte größere Problem und das von Gruppencall zu Gruppencall oder man kann auch ein Programm addieren, was dazu weiterhin unterstützt und so kann man sich halt selbst halt rausziehen, weil dann halt statt du arbeitest mit einer Einzelperson, irgendwann mit 10 Leuten gleichzeitig arbeitest oder mit 30 und das halt immer größer und größer machst. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um überhaupt wachsen zu können, wenn du jetzt ein Coach oder Berater bist, weil anders geht es halt nicht. Oder du wirst halt immer teurer und das ist halt aber auch irgendwann gekappt, weil manchmal, es gibt halt irgendwann einen Preis, den die Leute nicht mehr zahlen können oder wollen für diese Lösung, die du anbietest und dann wäre das so für dich das Ende der Fahnenstange. Und natürlich ist es auch extrem anstrengend, wenn du halt deinen kompletten Kalender voll hast mit 1-zu-1 Terminen, ist das natürlich viel anstrengender als, keine Ahnung, 2-3 Mal die Woche irgendein Gruppenformat zu machen.
Wie ist das dann so mit der Qualität des Coachings? Also im 1-zu-1 ist es ja schon so, du gehst natürlich sehr individuell auf die Person ein, du kannst darauf sehr individuell eingehen. Trotzdem, klar, erkennt man sicherlich hin und da wieder Muster, die sich dann bei anderen auch ergeben. Wenn man jetzt auf die Gruppe geht, es hat sicherlich andere Vorteile, aber so diese Tiefe, da muss man doch sicherlich aufpassen, dass es nicht verloren geht, oder?
Tatsächlich ist es so, dass, also man würde eigentlich denken, dass ein Coaching schlechter wird, je mehr Leute teilnehmen, also wenn man Gruppencoaching hat, aber die Qualität verbessert sich, weil du noch viel mehr diese Nuancen der Probleme halt kennenlernst. Du kannst viel schneller erkennen, was ist ein Symptom, was eine Person hat und wie löse ich diese Ursache von diesem Problem. Und du hast ja als Teilnehmer, wenn du im Gruppenformat bist, auch eine Community mit dabei quasi. Andere Menschen, die auf derselben Reise sind wie du, mit denen du dich austauschen kannst. Und du lernst auch aus den Fragen von anderen. Weil manchmal hat man selbst ein Problem, aber man weiß gar nicht, wie man das halt formulieren soll oder man weiß gar nicht.
Man weiß gar nicht, dass man es hat, vielleicht.
Genau, oder man weiß gar nicht, dass da vielleicht ein Problem vor dir quasi 10 Meter vor dir steht. Und wenn das dann ein anderer fragt oder darüber redet, dann wirst du das halt viel schneller merken und kannst dieses Problem oder diese Klippe einfach umschiffen, weil du jetzt das quasi mitbekommen hast. Und das geht ja halt nicht, wenn man nur 1-zu-1 arbeitet. Deswegen mag es zwar so wirken, als wäre ein 1-zu-1 Coaching intensiver und besser, aber tatsächlich ist ein Gruppenformat noch besser, weil man diese nicht mehr auf der Oberfläche unterwegs ist, sondern halt einfach jedes Problem erfasst und noch viel mehr drumherum lernt, was dann hilft.
Okay.
Deswegen machen wir selbst ja auch Gruppencoachings, weil wir davon halt überzeugt sind. Und ich weiß, wir machen auch 1-zu-1 Coachings. wenn es also für einen entsprechenden Preis. Und im Grunde sind die Probleme, über die man dann spricht, auch wieder ähnlich zu denen, die man sowieso schon alle gelöst hatte im Gruppenformat. Ja? Mhm. Es ist halt eigentlich nur, dass die Person halt einfach nur eins zu eins reden will und das für ihr eigenes Gefühl besser, als einfach ein Gruppencoaching zu machen.
Okay. Ja. Cool.
Muss man sich merken, ist wichtig. Habt ihr das noch nie gehört? Oder?
Doch, aber ich finde es halt, ich find's halt trotzdem entspannt, wenn man dann auch selber in dem Prozess drin ist. Ne? Also ja. Es gibt, glaube ich, viele Sachen, die man schon mal gehört hat oder so, oder auch die im Training viel besprochen werden. Aber wenn man selber an solchen Punkten steht oder vielleicht auch davor steht, dann ist es ja nochmal in einer anderen Realität einfach. So.
Ja, ja. Ich habe schon ganz oft gehabt, wo Leute quasi, die wissen schon, was ihre Probleme in der Zukunft sein werden, weil sie einfach in den Live-Calls dabei sind.
Ja, genau.
So, und das heißt, die machen die Fehler gar nicht mehr. Und die würden die alle mitnehmen. Jeden einzelnen Fehler würden die mitnehmen, so viel wie es geht, und sich Sachen verbauen, wenn sie es nicht schon vorher gehört hätten.
Klar, und dann dauern die Prozesse halt viel, viel länger, um das, ja.
Wieder, ja, genau, um Fehler, auch, ne? Fehler zu beheben, ist ja anstrengender, als ihn gar nicht erst zu machen. Meistens.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt andreasbaulig.de/termin und buch dir einen Termin. In diesem 45-minütigen kostenlosen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du dich positionieren sollst, was für Preise du verlangen kannst und wo du deine Zielgruppe am besten erreichst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Coaching-Geschäft skaliert sich nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, ihr Coaching-Business von null auf hohe 5- oder 6-stellige Jahresumsätze zu bringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt deinen Termin unter andreasbaulig.de/termin.